Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Angst ist kein guter Ratgeber, denn Angst sagt uns, uns mit gewissen Themen am besten gar nicht erst zu beschäftigen, weil wir eben Angst vor diesen Themen haben. Und auf der Liste der angstmachenden Themen hat das hier wahrscheinlich den Spitzenplatz. Der Tod. Wahrscheinlich nur mit einer Frage oder mit einer Unterscheidung. Was macht mehr Angst? Die Beschäftigung mit dem eigenen Tod oder die Beschäftigung mit dem Tod eines geliebten Menschen? Sind das noch Themen, die dir Angst machen, Johanna?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so wie jeder andere auch, kenne ich Ängste und auch nach wie vor die Ängste immer wieder auch vom Tod. Wobei ich sagen würde, dass durch meine tägliche Arbeit und die Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer an sich diese Ängste kleiner geworden sind und sich nicht mehr so häufig zeigen.
Was ist das erste Gefühl für dich, wenn du an diese Themen denkst?
Also ich glaube, das erste Gefühl ist vielleicht...
Ist da eine Vertrautheit da?
Im Grunde ja. Also eine Vertrautheit dadurch, dass ich die tagtägliche Auseinandersetzung damit habe und das Gefühl habe, mich mit etwas zu beschäftigen, was mich im Grunde durch mein tägliches Leben begleitet und mir dadurch wie zu einem Freund geworden ist.
Denn Johanna Wilke ist Sterbeamme und Bestatterin und du bist heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein kann.
Die Radio Wissen.
Johanna Wilke ist zu Gast. Du bist Sterbeamme und Bestatterin und du darfst dir am Anfang bei uns was wünschen. Und zwar ist es immer so, dass wir uns drei Aktivitäten ausgedacht haben, rein fiktiv, und du darfst dich für eine entscheiden. Und hier kommen sie. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Johanna Wilke. Erstens, shoppen in Zürich auf der Bahnhofstraße, Pause im Café Sprüngli.
Okay.
Ich vermute, das hat was damit zu tun, dass ihr eine Zeit lang privat in der Schweiz gelebt habt, ist das richtig?
Das ist richtig,
wo?
Genau. In Basel haben wir gewohnt.
Gut, das ist jetzt sehr weit weg von Zürich.
Das ist richtig.
Hat Basel denn auch so eine Haupteinkaufsmeile, so wie die Bahnhofstraße in Zürich?
Ja, tatsächlich, aber der Name fällt mir gerade nicht mehr ein.
Okay. Warum Basel beruflich?
Genau, wir sind also zum einen beruflich, zum anderen auch eine private Entscheidung, weil wir den Wunsch hatten, als Paar nochmal einen Auslandsaufenthalt zu machen. Und da bot es sich an, mit einem Jobangebot nach Basel in die Schweiz zu gehen.
Für dich oder für deinen Mann?
Für meinen Mann.
Okay, was hat er gemacht?
Der hat in einem der größten Kaffeehäuser der Schweiz die Kaffeehausleitung gemacht.
Okay. Genau. Wie lange wart ihr in der Schweiz?
Ein Jahr.
Und?
Es war eine aufregende Zeit, eine Zeit, die uns auf alle Fälle auch sehr gefordert hat, nicht nur beruflich, sondern auch im Miteinander, weil so ein Auslandsaufenthalt einfach ja etwas anderes ist als das, was man kennt und man sich nicht nur in einer neuen Umgebung, in einem fremden Land, sondern ja auch in einer neuen Kultur selbst neu entdecken kann und darf und kann, muss
vielleicht
an vielen
auch, ja.
Stellen, ja. Und ich würde sagen, es war eine aufregende Zeit, die uns sehr geprägt hat, die uns einen riesengroßen Schritt weitergebracht hat, auch für unsere persönliche Entwicklung. Wir haben dann mit der Zeit aber auch festgestellt, dass wir doch eher in den Norden gehören und so ein wenig Nordlichter in uns leuchten, die wir dann wieder aufhellen wollten.
Da passt das Zweite zu. Die zweite Möglichkeit wäre nämlich, das ist etwas touristisch gedacht, eine Hafenrundfahrt in Hamburg.
Ja. Haben wir gerade kürzlich gemacht.
Echt? Ja. Obwohl du und ihr Hamburger seid,
ja.
Macht man das noch als Hamburger? Ich dachte, das ist wirklich so ein Touri-Ding.
Naja, für die Touristen ist es sicherlich interessant, um den Hafen zu sehen. Aber ich finde, als Hamburgerin ist es auch immer was Besonderes, wenn man einfach Hafenluft schnuppert. Und wo schnuppert man die denn am besten, wenn man nicht auf dem Schiff ist?
Wo ist euer Zuhause in Hamburg?
Wir wohnen in Hamburg-Altona.
Dritte Möglichkeit wäre Wandern im Schwarzwald.
Wandern im Schwarzwald ist auch eine großartige Sache. Das haben wir auch gemacht.
Denn ihr seid, irgendwann habt ihr noch mal eine Zeit lang im Schwarzwald gewohnt, ne?
So ist es, genau. Wir sind das Jahr nach der Schweiz, sind wir nach Freiburg gezogen und haben dort ein Jahr gelebt und haben auch, ich sag mal, den Süden in Deutschland versucht zu erkunden und hatten auch da eine ganz tolle Zeit.
Ist das so Natur, ein bisschen Ausgleich für die von außen gesehen schweren Themen wie Tod und Bestattung im Alltag?
Absolut, das gehört dazu.
Und das ist oben in Hamburg dann rausfahren aus der Stadt und wandern oder an die See oder?
Verschieden. Also tatsächlich einfach nur an die Elbe fahren, das reicht schon völlig aus oder ins alte Land. Ich glaube einfach der Kontakt zur Natur an sich, das muss und auch zu der Ruhe, die in der Natur liegt, das muss nicht unbedingt ein ein großer Ausflug sein.
Wahnsinniges sein, genau. So einfach mal raus, das
so
Gefühl.
Ist es, genau. Ja.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Zürich shoppen, Hafenrundfahrt Hamburg oder Wandern im Schwarzwald?
Also ich glaube, Zürich shoppen ist am ehesten raus. tatsächlich im Moment ist es Hamburg.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Johanna Wilke ist zu Gast. Du bist Bestatterin und Sterbeamme.
Ja.
Wie verstehst du dich selbst?
Ich sehe mich am ehesten als Begleiterin von Menschen in Krisensituationen.
So weit gefasst?
So weit gefasst, ja. Weil die Auseinandersetzung mit Krisen oder letztendlich mit Ausnahmesituationen wie mit dem Tod, die Menschen oft einfach überraschend konfrontieren, ja nicht nur am Lebensende stattfindet, sondern unser Leben ist geprägt von Krisen und von Wendepunkten und Grenzerfahrungen. Und ich glaube, ja, das ist einfach die beste Beschreibung, denn auch die Konfrontation mit dem Tod ist dann wohl eine der größten Krisen, die man so in seinem Leben erfahren kann.
Ist der Begriff der Amme dahin richtig? Weil man das ja eigentlich von der Geburtsschwelle kennt. Also so ist das für dich die Philosophie dahinter zu sagen, das ist eben die Schwelle an der anderen Seite des Lebens?
Ja, genau. Also ich glaube, dass es gerade da eben eine Begleitung braucht. Und wir haben im Bereich der Geburt ganz viele Angebote. Die Eltern können sich auf verschiedenste Weise auf so eine Geburt vorbereiten, sich mit dem Thema an sich auseinandersetzen, Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. Und das, was uns eigentlich fehlt, sind Unterstützungsangebote am Ende des Lebens. Und ich glaube, dass da eben die Aufgabe der Sterbeamme auch eine begleitende ist, ja.
Gib uns mal einen Einblick, wie sieht ein normaler Alltag bei dir aus in der Woche? Was passiert da alles?
Ich bin ja nicht nur Sterbeamme, sondern auch Bestatterin. Und das bedeutet im Grunde, dass ich eine sehr bunte Woche habe, dass ein ganz normaler Alltag im Grunde damit beginnt, dass ich auch einen Kaffee trinke. ich aber dann oft direkt in Gespräche mit betroffenen Menschen gehe. Also zum einen Menschen, die einen nahestehenden Angehörigen verloren haben, um sie auf dem Weg zur Bestattung zu begleiten. Gerade die Zeit zwischen Tod und Bestattung ist einfach eine sehr wichtige, sehr intensive Zeit, wo es sehr aufmerksame und mitfühlende Menschen braucht, die Angehörigen begleiten. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch als Sterbeamme immer wieder Kontakt mit Menschen, die im Sterben liegen, im Sterben sind, vielleicht gerade die Konfrontation mit einer tödlichen Diagnose erhalten haben und vor dem Hintergrund auf der Suche nach Beistand oder Unterstützung, Begleitung in diesem Prozess sind.
Wo ist der Unterschied zwischen dem Job als Begleiterin und dem, was du als Sterbeamme tust?
Ich glaube, da gibt es gar nicht unbedingt so einen großen Unterschied, sondern es ist eher, der Begriff Sterbeamme vereint eigentlich die Begleitung, die mitfühlende Begleitung eines Menschen für einen anderen Menschen.
Kommen Menschen zu dir gezielt mit dem Ansinnen, dich als Sterbeamme zu buchen, hätte ich jetzt fast gesagt, anzusprechen, sag ich mal.
Ja, tatsächlich. Also über meine eigene Seite kommen die Menschen natürlich immer wieder auch zu mir, stellen oft Fragen und gleichzeitig bekomme ich dann natürlich auch Anrufe oder über Empfehlungen, Anfragen für Begleitung, ich sag mal Inhouse-Begleitung oder aber auch telefonische Begleitung.
Mach mal ein Beispiel, wer kommt?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es sind manchmal Eltern, mit ihren Kindern über das Thema Tod sprechen wollen, weil es einen aktuellen Sterbefall in der Familie gab, wo ich mit ihnen im Grunde erarbeite, wie sie mit den Kindern zu diesem Thema gut zusammenarbeiten
oder umgehen können.
Genau. Es sind aber auch Anfragen von Menschen, die einen nahestehenden Angehörigen tatsächlich im Sterbeprozess akut selber begleiten. Vielleicht nicht unbedingt in der Pflege, aber eben den Sterbenden am Bett beistehen und da selbst Beistand brauchen, um diesen Prozess, diesen Weg gehen zu können. Und da sind es dann letztendlich auch, sage ich mal, sehr akute Telefonate, die manchmal wichtig sind, weil man nicht unbedingt als Sterbeamme von morgens bis abends und 24 Stunden am Tag da sein kann, sondern das geht eher um Akutsituationen, wo es mal einen Ratschlag braucht oder einfach nur ein offenes Ohr, ja, mit diesem Weg umzugehen.
Das heißt aber, du bist sowohl zumindest im Sterbeprozess für die Sterbenden da, als auch für die Angehörigen. Klar, als Bestatterin nicht mehr für die Sterbenden, aber als Sterbe...
Dann für die Verstorbenen. Genau.
Ja, okay, ja, ja, genau. Aber in dem Moment als Amme sowohl für die Sterbenden als auch für die Angehörigen.
So ist es, genau. Es kommt immer ganz auf die Situation drauf an. Man kann das überhaupt nicht pauschalisieren. Es ist sehr individuell. Es kommt immer darauf an, wer ist alles an diesem Prozess beteiligt? Also es gibt natürlich in so einem System, sage ich mal, sehr viele unterschiedliche Charaktere auch. Jeder braucht was anderes. Jeder ist auf der Suche nach etwas anderem in diesem Abschiedsprozess. Und da habe ich als Sterbeamme die Aufgabe, im Grunde zu schauen, wie bekommt jeder das, was er braucht? Und wie kann man vielleicht auch immer wieder nachfragen und die Menschen dahin führen, dass sie zu ihrem eigenen Gefühl zurückkommen, zu ihrer eigenen Stimme.
Du hast vorhin gesagt, du bist dann natürlich auch für die Verstorbenen da. Das heißt, die klassischen Jobs, die ein Bestatter machen muss, heißt Vorbereitung auf die Beisetzung, die Frage, ob jemand aufgebahrt ist, also nochmal sichtbar wird oder nicht. Das sind genau die Dinge, um die du dich dann auch kümmerst.
Ja, und an der Stelle ist es mir einfach unglaublich wichtig, die Angehörigen mit in diesen Prozess mit einzubeziehen.
Wie machst du das?
Das bedeutet, dass ich meine Gespräche recht offen formuliere. Es geht nicht um ein Beratungs- oder Verkaufsgespräch für eine Bestattung, sondern es ist tatsächlich.
Wie viel ist Ihnen die Angehöriger denn wert? Wir haben hier noch einen Massivholzer.
So. Genau.
Entschuldigung.
Also tatsächlich, da gibt es immer noch schwarze Schafe in der Branche, die diesen Weg wählen. Für mich geht es nicht mehr um Sarg oder Urne. Am Ende des Tages auch für die Angehörigen nicht. Natürlich gibt es besondere Wünsche, was die Produkte in der Bestattungskultur betrifft, aber das, was viel wesentlicher und heilsamer ist, letztendlich sich auf den Prozess zu konzentrieren und zu schauen, was jeder Einzelne in dieser sehr komprimierten Zeit zwischen Tod und Bestattung, das sind ja manchmal, ich sag mal, 3 bis 4 Wochen, wenn es gut ist, wo die Angehörigen tatsächlich die Möglichkeit haben, sich mit dem Thema an sich zu befassen, ausschließlich zu befassen und da zu schauen, welche Bedürfnisse, welche Wünsche entstehen in dem Gespräch, in dem Erstgespräch, so nenne ich das, oder so nennen wir das auch in der Branche an sich, welche Bedürfnisse zeigen sich und welche Ängste und wie können diese Ängste und die Bedürfnisse versorgt werden. Und es kann eben sein, als Bestatterin, dass ich für die Angehörigen zum Beispiel die standesamtlichen Formalitäten übernehme, weil das einfach ein Gang ist, der sehr lästig ist und viele in der Situation überfordert. Dass ich dann aber auf der anderen Seite schaue, wie kann ich denn zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, mit in die Versorgung des Kindes nehmen, also mit in die Versorgung des verstorbenen Körpers.
Heißt das zum Beispiel zusammen waschen, zusammen so anziehen für die Beerdigung,
genau,
oder was heißt das?
Genau, das bedeutet, dass ich den Angehörigen anbiete oder jetzt in diesem Falle der Mutter anbiete, zu schauen, ob sie eventuell auch die Überführung aus dem Krankenhaus oder aus der Geburtseinrichtung, aus der Geburtsstation, ob sie das mitgestalten möchte, ob sie diesen Weg, den ihr Kind dann geht, ob sie den transparent begleiten möchte. Und immer wieder mit der größtmöglichen Freiheit zu entscheiden, tut mir das gerade gut, brauche ich das? Oder ist es etwas, was mich eher verängstigt oder wo ich Berührungsängste habe und ich entscheide mich dagegen? Und das, was ich immer wieder versuche in diesen Begleitungen, ist die Betroffenen oder in diesem Fall die Mutter auf sich selbst zurückzuführen und sie dazu zu ermutigen, bei sich hinzuspüren,
was braucht sie gerade?
Was brauche ich eigentlich?
Hast du das Gefühl, die meisten Menschen sind froh, dass ihnen Aufgaben abgenommen werden oder die meisten Menschen sind froh, dass sie da einen Anteil dran haben können?
Es gibt solche und solche Fälle. Es ist, wie gesagt, auch immer sehr individuell, aber tendenziell würde ich sagen, gerade bei schwierigen Todesumständen, beziehungsweise wenn Kinder gestorben sind, bei sehr großen Ausnahmesituationen,
also
ist es oft
Frühkrankheitsfall, Verkehrsunfall,
genau,
solche Dinge.
Genau.
Ja.
Oder auch wenn junge Menschen sterben. Gerade dann ist es wichtig, genau hinzuschauen, weil gerade in diesen Situationen oft nicht mit dem Tod gerechnet wurde. Da war es nicht klar, dass jemand sterben würde. Dass da die Möglichkeit besteht, selbst etwas tun zu können und aus dieser Ohnmacht, die einen letztendlich erfüllt, wieder in ein Handeln zu kommen. Und da ist meine Aufgabe als Sterbeamme, als Bestatterin, als Mensch letztendlich, die Menschen dazu zu befähigen, mutig zu sein, ihren eigenen Gefühlen zu vertrauen und mit meiner Unterstützung letztendlich in die Handlung zu kommen.
Hast du Begleitung in Erinnerung, die dich selbst sehr berührt hat?
Ich glaube, da ich jetzt 6 Jahre Bestatterin bin und auch Sterbeamme, ich habe viele Geschichten, die mich sehr berühren, worüber ich sehr froh bin, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Begleiter, dass man berührbar ist und bleibt. Es gibt eine Situation, da habe ich ein Elternpaar begleitet, die ihr zweites Kind verloren haben. Und das Kind kam tatsächlich auch lebend zur Welt und es war zunächst nicht absehbar, dass es sterben würde. Und die waren natürlich völlig ohnmächtig und fassungslos und geschockt, als dann klar war, dass die Geräte abgestellt werden müssen. Und ich war sehr dankbar darüber, dass ich die Eltern recht früh in meine Begleitung bekommen habe, weil wir so von Anfang an schauen konnten, also ab dem Moment, wo die Geräte abgestellt waren, was brauchen sie jetzt? Und da war tatsächlich eins der großen Bedürfnisse eben, die Tochter selber nochmal zu betten, nochmal zu pucken, nochmal zu schauen, was können wir ihr an der großen Liebe, die wir für sie empfinden, was können wir ihr noch zukommen lassen? Wie können wir unsere Liebe nochmal ausdrücken? Und das war wirklich eine Situation, wo ich eben die Eltern in dieser Versorgung von der Kleinen unterstützt und begleitet habe und im Grunde Handgriffe, die sie selber nicht machen konnten, übernommen habe und gleichzeitig aber auch eine ganz große Nähe zu ihnen gespürt habe, weil die Liebe so stark war in dem Raum. Und was mich so berührt hat, war, dass der Tod zum einen so unfassbar ist und gleichzeitig so viel Kräfte freisetzt und die Menschen so stark macht und die Liebe, die die Eltern empfunden haben, im Grunde den gesamten Raum erfüllt hat und sie nicht völlig ohnmächtig da saßen und entkräftet waren, sondern dadurch, dass sie für ihr Kind noch etwas tun konnten, nochmal den Strampler wechseln, nochmal eincremen, eben nochmal eine Mütze anziehen.
Auf Kissen kuscheln, genau. Wie auch immer. Ja.
Genau. Dass dadurch eine ganz, ganz große Kraft frei geworden ist und im Grunde auch ein Gefühl der Selbstbestimmtheit. Wir können noch was tun und wir haben das in unserer Hand und man nimmt uns unser Kind nicht weg, sondern wir sind nach wie vor die Eltern von diesem verstorbenen Kind. Und das hat mich sehr berührt und mich auch zu Tränen gerührt.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Johanna Wilke ist zu Gast. Du bist Sterbeamme und Begleiterin. Du hast vorhin gesagt, du machst das seit 6 Jahren. Weißt du, an welchem Punkt dir klar war, dass das dein Beruf werden würde?
Also tatsächlich habe ich nie diesen Moment gehabt, wo ich morgens aufgewacht bin und wusste, ich werde Bestatterin. Es war eher so, dass ich in meinem eigenen Leben immer wieder mit großen Krisen konfrontiert wurde.
Zum Beispiel?
Es geht eigentlich um die Auseinandersetzung mit mir selber. Also ich habe eine besondere Reise gemacht, von der ich heute sagen würde, dass sie die Reise meines Lebens war, nach Japan. Dort habe ich ein Jahr lang gelebt und gearbeitet in einer landwirtschaftlichen Kooperative und mich mit vielen Sinnfragen beschäftigt. Das, was mich letztendlich in so eine große Krise gestürzt hat, war die Tatsache, dass ich mich als Deutsche mit meinem Englisch in Japan nicht wirklich verständigen konnte und ich die große Herausforderung hatte, diese ganzen neuen Eindrücke und das Erleben dort nicht mitteilen zu können. Ich musste diese Erfahrung mit mir selber ausmachen und war als junge Frau mit ganz anderen Erwartungen oder auch Ideen von dem Leben dort nach Japan gereist.
Da warst du 19, 20?
Da war ich 20.
Ja, genau. 2009 war das.
Ja, nach dem Abitur. Und
warum Japan?
Das ist eine gute Frage. Das fragen tatsächlich viele.
Ja, weil USA oder Australien wäre jetzt weniger überraschend gewesen
und
oder so.
Genau, tatsächlich in Neuseeland und Australien macht man solche Travel and Works ja auch regelmäßig oder die sind da sehr bekannt. Für mich hatte Japan so eine Faszination, weil ich in meiner Jugendzeit eine japanische Freundin hatte, die mich einmal nach Tokio eingeladen hat. Und die Stadt hat mich damals so wahnsinnig fasziniert und in ihren Bann gezogen, dass ich beschlossen habe, da muss ich nochmal hin. Für mich war klar, dass die Zeit nach dem Abitur die Zeit ist, die sich am besten dafür eignet. Und mein Wunsch war tatsächlich, dieses Travel and Work zu machen, also in dem Land wirklich zu leben und zu arbeiten und über diesen Weg eben auch die Kultur und die Menschen kennenzulernen. Und ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass die zwischenmenschliche Verständigung so schwer werden würde. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich kein Japanisch sprach oder nur wenig. Und die Kultur so verschieden ist, dass selbst Gestik und Mimik sich unterscheidet und ganz unterschiedliche Bedeutung hat, wie wir sie hier kennen. Und
aber wie konntest du denn überhaupt dich da zurechtfinden?
Tatsächlich erstmal nonverbal, also oder mit Handzeichen, wobei das eben auch eine große Herausforderung war. Und als junge Frau alleine in einem fremden Land zu sein, in dem tatsächlich auf dem Land selbst wenig westliche Kultur etabliert war, das hat mich mit ganz, ganz großen inneren Konflikten einfach konfrontiert. Und mit der Tatsache, dass ich tatsächlich 3 Monate lang mich eigentlich nicht mitteilen konnte. Ich habe tatsächlich damals Briefe nach Hause geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, Tagebuch ja. Wäre jetzt eine Möglichkeit.
Ja, genau. Ich habe damals Tagebuch geschrieben und gleichzeitig auch Briefe an meine Familie und meine Freunde in Deutschland in Form von E-Mails, die ich eigentlich wie eine Geschichte aufgebaut habe. Also ich habe aus einer dritten Person im Grunde auf mein eigenes Leben geschaut und darüber geschrieben, wie ich die Zeit dort erfahren habe. Aber das war letztendlich für mich auch der einzige Weg. Ich habe zwischendurch mal skypen können, aber auch die Internetverbindung war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich gut. Und so war ich eigentlich 3 Monate in mir selber gefangen. Und diese Erfahrung hat mich wirklich an den Rand meiner inneren Kräfte gebracht. Und
warum bist du nicht zurückgegangen dann? Also das ist ja, wo man sagt, wenn es so existenziell wird.
Weil es für mich schon immer ein wichtiges Thema war. Ich wollte für mich selber in meinem Leben echte Erfahrungen machen und auch mich selber in diesen Erfahrungen spüren können und darüber auch mehr über mich selbst lernen. Und das, was ich auch heute auf meiner Website stehen habe, ist, mir ist es wichtig, wirkliche Beziehungen zu führen und mit Menschen in einem wahrhaftigen Austausch zu stehen. Und dafür muss ich mich selber aber gut kennen. Und diese Reise hat damals einiges in Bewegung gesetzt. Und letztendlich bin ich über den besonderen Film Nokan, die Kunst des Ausklangs, mit dem Thema Bestattung in Berührung gekommen.
Und worum geht es in dem Film, falls jemand den nicht kennt?
Ja, es ist ein Film, der über die Aufbahrung von Verstorbenen in Japan erzählt und über einen Protagonisten, der letztendlich auf ganz kuriose Weise in das Bestattungsgewerbe findet und sich beruflich dort niederlässt und wie ich finde, eine der schönsten Geschichten und Filme, die ich je gesehen habe. Und dieser Film hat ganz viel, diese Geschichte dieses Mannes hat ganz viel in mir selber berührt und ich sag mal für das Thema Tod geöffnet. Und als ich dann aus Japan zurück nach Deutschland kam und die ganzen Universitätsabsagen in meinem Briefkasten fand, ich hatte mich für Psychologie beworben, habe ich mich dann auf die Suche nach einem Berufsbild gemacht, was dieses Gefühl, was ich da bekommen habe in der Auseinandersetzung mit dem Film, was das ja verinnerlicht oder veräußert eigentlich. Und dann war eigentlich klar, ich mache einen Ausbildungsberuf, um die Wartezeit zu dem Studienplatz zu überbrücken. Und letztendlich habe ich dann den Ausbildungsberuf der Bestattungsfachkraft entdeckt, der mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war. Genau.
Und dann haben alle Freunde gesagt, nee, prima, dass du mit 20 jetzt Bestatterin wirst. Und deine Eltern auch.
Ja, sagen wir so, die meisten haben wahrscheinlich gedacht, ach, das ist eine Phase, das geht wieder vorbei. zu dem Zeitpunkt war ich auch schon mit meinem heutigen Verlobten zusammen und ich glaube, so ungefähr waren seine Worte oder auch seine Gedanken, als ich eröffnete, dass ich Bestatterin werden möchte. Ich habe das natürlich für mich schon überprüft. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, so nachdem ich diesen Film gesehen habe, werde ich jetzt Bestatterin, sondern es war schon so, dass ich für mich ausprobieren musste und herausfinden musste, kann ich das? Weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch keine Berührungen mit Verstorbenen hatte und letztendlich mit dem Thema Trauer an sich so intensiv nicht in Berührung gekommen war.
Hat sich die Entscheidung irgendwann mal als schwierig oder hat sich irgendwann mal als schwierig erwiesen?
Nein. Bis heute bin ich mir selber unglaublich dankbar und letztendlich auch meinem Umfeld, dass die das alle so mitgetragen haben.
Wann hast du gemerkt, dass es das wirklich ist? Also die Erkenntnis, dass man auf die Suche geht und so einen Job anfängt oder eine Ausbildung anfängt, ist das ein. Und dann gibt es ja irgendwann, glaube ich, nochmal einen Punkt, an dem man merkt, ja, das ist es wirklich.
Ja. Ich glaube, das war also zum einen war es sicherlich ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum auch stattfand. ein Zeitraum, in dem ich in diesem Beruf an sich auch gefestigter wurde. Aber es gab so eine Schlüsselsituation für mich, in der eine Angehörige sagte, Frau Wilke, und Sie machen den Unterschied. Sie in Ihrer Begleitung machen hier für mich in diesem Bestattungsprozess den Unterschied. Und sie hat es für mich wirklich gut gesagt, in diesem Beruf mache ich einen Unterschied, weil ich für die Menschen als empathische Begleitung einfach einen Raum öffne, einen Raum des Vertrauens, in dem sie wieder zu sich selber finden können und einen stimmigen Weg gestalten können. Und da war so klar, ja, ich möchte letztendlich einem Beruf nachgehen, der einen Unterschied für die Menschen macht.
Sagt Johanna Wilke, ist Sterbeamme und Bestatterin und heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Du hast gerade oder vorhin einen Satz gesagt, sinngemäß nicht nur den Unterschied machen, sondern auch in echte Beziehungen zu Menschen treten.
Ja.
Ist das auch der Hauptgrund, das Hauptmotiv für diesen Beruf?
Ich denke in gewisser Weise ja. Ich glaube, das, was mir so wichtig ist, ist nachhaltig etwas zu verändern und nachhaltig mit dem, was ich tue, für Menschen einen Unterschied zu machen. Und diese Beziehung ist deshalb so wichtig, weil nur über die Beziehung eigentlich so ein Vertrauensraum entsteht, in dem mein Gegenüber oder der Mensch, den ich begleite, erst die Möglichkeit bekommt, genau bei sich hinzuhören und genau zu überlegen und hinzuspüren, was sein Bedürfnis ist. Und deswegen ist diese Beziehung da auch so ein Knackpunkt.
Gelingt das mit vielen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass manche Menschen so abschotten, weil die das nicht können. Die können nicht in Beziehung gehen in so einer Krise. Könnte ich mir vorstellen.
Es ist auch da wieder sehr, sehr individuell. Das, was ich immer wieder erlebe, ist gerade, weil ich noch so jung bin oder auch...
Du bist jetzt 26?
Ich bin 28.
28, sorry.
Mittlerweile 28. Ja. Also das, was mich selber daran so beeindruckt, ist, dass die Menschen eigentlich einen älteren Herrn mit schwarzem Aktenkoffer und schwarzer Krawatte und verstaubten Haar erwarten, wenn sie die Tür öffnen. Und in dem Moment, wo sie mich sehen, eigentlich in so eine Erleichterung verfallen. Also auf einmal ist da wie so eine Anspannung gebrochen, die ihnen letztendlich auch Angst gemacht hat vor diesem Gespräch. Und ich komme einfach, glaube ich, allein durch mein Äußeres, weil es so gänzlich dem widerspricht, was die Menschen für ein Bild von einem Bestatter haben, bekomme ich schon einen Zugang zu den Angehörigen. Und dann ist es einfach so, dass in diesem Gespräch an sich durch dieses fast freundschaftliche Gefühl dann einfach ein Raum geöffnet wird, in dem die Angehörigen sich nach und nach entspannen. Das ist nicht immer sofort ein riesengroßes Vertrauen. Es gibt auch, ich sag mal, Situationen, gerade wenn ich Rechtsanwälte in so einem Bestattungsprozess begleite, dann haben wir oft ein zielorientiertes Beratungsgespräch. das sage ich auch immer wieder gerne, weil ich das so beeindruckend finde.
Dann.
Und es ist sehr effektiv und sehr konzentriert und fokussiert. aber auch diese Begleitungen sind unglaublich wertvoll und auch da schaue ich immer wieder genau hin. Es ist eben die Frage, in welche Schutzmechanismen verfällt man auch in so einer Ausnahmesituation? Also was schützt mich davor, mit dem Tod umzugehen, beziehungsweise an ihm zu zerbrechen? Und da hat jeder seinen eigenen Schutzmechanismus über viele Jahre vielleicht auch aufgebaut. Und der ist gut und der soll auch sein. Das, was ich sag mal, in diesem Gespräch an Vertrauen entwickelt, kommt im Grunde durch ganz viel Nachfragen. Also eigentlich immer wieder nachfragen, was brauchen Sie denn jetzt? Es geht gar nicht so sehr um mich als Bestatterin, es geht vielmehr darum, Sie sind hier, weil Sie für sich einen Prozess gestalten wollen. Was brauchen Sie dafür?
Das heißt, du ziehst auch ein bisschen Energie für dich aus der Beziehung, aus dem Unterschied machen. Also wie erhältst du auch die Motivation aufrecht?
Also ich glaube, dass zum einen diese Gespräche, die mir zeigen, da ist ein Unterschied. Da haben wir einen Unterschied gemacht. Es ist ja eine Zusammenarbeit, es ist ja ein gemeinsames. Es ist nicht, weil ich das Gespräch so gut führe, ist der Unterschied da, sondern das hat ja auch immer damit zu tun, wer sitzt mir gegenüber und wie lässt er sich auf diesen Prozess und auf das Gespräch ein. Aber letztendlich da ist schon die Quelle meiner Motivation, dass ich sage, wenn da dieser Unterschied entsteht, wenn die Leute das Gefühl haben, ja, und ich gehe aus diesem Gespräch und es war gut für mich und ich sage vielleicht etwas verschämt, aber Frau Wilke, das hat gerade richtig gut getan, dann sage ich ja und genau dafür bin ich da und angetreten.
Wie schützt du dich selbst?
Wie schütze ich mich selbst? Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe für mich selber immer wieder bewusst in meine eigenen Prozesse. Also ich schaue schon, dass ich auch Unterstützung von außen bekomme. Ich bin selber in Supervision, weil ich das einfach ganz wichtig finde, auch immer wieder zu gucken, was sind denn vielleicht auch meine eigenen Themen, die in diesen Gesprächen angestoßen werden. Und das passiert ununterbrochen. Ich schütze mich, indem ich im Grunde mein Herz aufmache. Im Grunde mich nicht verstecke vor meinem Gegenüber oder vor den Menschen, die ich begleite, sondern indem ich mich als Mensch und als Johanna auch zeige. Vielleicht, also in vielen Gesprächen ist es Frau Wilke, aber es gibt auch immer wieder die Situation, dass Angehörige das Bedürfnis nach dem Du haben.
Ein bisschen nach Nähe auch.
Und nach Nähe, das macht auch Nähe, das Du, oder schafft auch Nähe. Und da bin ich auch offen, darauf einzugehen, wenn ich das Gefühl habe, das ist für die jetzt und für den Prozess an sich gut und notwendig. Und da ist dann auch für mich ein Vertrauen in der Situation, dass ich sagen kann, auch wenn mich die Geschichte der Todesumstände berührt, kann ich dennoch hinspüren und hinschauen und verliere dadurch nicht gänzlich meine Kraft. Es ist eher so, dass ich durch diese Offenheit, durch dieses offene Herz auch einen Schutz habe.
Was ist mit Abgrenzung, die notwendig wird? Ich denke an Menschen, die jemanden verloren haben und man bleibt allein zurück. Mhm. Und dann bist du ein Ansprechpartner, der auch da ist, das auch anbietet und auch signalisiert.
Ja.
Und dann, ohne dass Menschen das bewusst machen müssen, aber dann kann etwas passieren, dass sie dich sehr in Anspruch nehmen für ganz, ganz viele Dinge. Gibt es da mal einen Punkt, wo du sagst, ich muss mich abgrenzen und wenn ja, wie geht das?
Da muss ich tatsächlich immer wieder gut schauen. Tatsächlich ist es so, dass wir in den Gesprächen oder in so einem Begleitungsprozess immer wieder gucken, wo sind die Schmerzen? Also an welchen Stellen gibt es Schmerzen, ob das jetzt organisatorischer Natur oder alltäglicher Natur ist oder emotionaler Natur. Und dass ich dann immer gucke, was davon kann ich begleiten und was überschreitet dann meine Kräfte oder auch meine Kompetenzen und wo braucht es einen anderen Begleiter oder Unterstützung von einer anderen Seite und dass ich dann eher als Vermittlerin und Netzwerkerin manchmal auch fungiere und die Menschen weitervermittle an Partner, die ihnen gut tun oder die sie in diesem Prozess auch unterstützen können. Genau.
Wie wichtig ist für dich selbst sowas wie Glaube?
Also ich glaube tatsächlich daran, dass diese Welt beseelt ist. Das ist mir ganz wichtig und das zeigt mir auch meine Arbeit und meine Erfahrung aus der Arbeit. Ich bin tatsächlich evangelisch getauft. Also ich bin in der Kirche und ich gehe auch gerne in die Kirche. Und ich glaube auch an eine größere Kraft in dieser Welt oder in einer anderen. Aber ich sag mal so, das, was mich wirklich in meiner täglichen Arbeit trägt, ist der Glaube daran, dass es ein Danach gibt. Und dafür ist für mich jetzt nicht wichtig, ob das der christliche Glaube ist oder einfach nur die Tatsache, dass es eine beseelte Welt ist. Ja.
Was ist dann Tod? Tod ist der Übergang?
Ja, ich würde sagen, Tod ist eher ja, ein Tor, was sich öffnet in eine andere Zeit oder in eine andere Welt.
Du hast mal, glaube ich, so einen Satz gesagt oder geschrieben, dass für dich der Tod weiblich ist.
Ja. Weil ich tatsächlich die Vorstellung, ja, behütet, also im Schutz der Mutter, sage ich mal. Also Weiblichkeit ist ja verbunden oder für mich verbunden mit Mutter, mit etwas Größerem, etwas ja, Weiten, was ganz viel Schutz und Raum bietet und Geborgenheit. Und die Vorstellung, dass sich der Tod mir selbst als Tödin zeigt, beziehungsweise ja, als eine schützende Mutter im Übergang in ein neues Dasein, schafft für mich ganz viel Vertrauen, ja, im Hinblick auf den Tod.
Ja, Jetzt könntest du ja auch sowas machen wie, mach noch eine Ausbildung zum, weiß nicht, Berater, Coach, was auch immer. Könntest Menschen auch in Veränderung begleiten, wo diese ganzen Punkte wahrscheinlich auch zutreffen würden. Also da kann man Menschen begegnen, die beim Wachsen zusehen und. Warum dann eher der Bestatter oder die Sterbeamme oder beides?
Weil es da ums Ganze geht.
Also ist wichtiger?
Nee, ich würde es tatsächlich nicht bewerten wollen. Mhm, ich glaube, es ist nur wahrhaftiger. In dem Moment, also wenn es um den Tod geht, ist klar, also es geht nicht um eine Krise, die, ich sag mal, in einem konkreten Zeitraum, oder es geht um eine Entscheidung bei einem Coach. Man will die richtige Entscheidung für den nächsten beruflichen Schritt treffen. Man will eine kluge Entscheidung treffen. Und in der Auseinandersetzung, in den Begleitungen als Bestatterin, geht es noch mehr darum, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt?
Was ist existenzieller Stück?
Existenzieller und ist es eine größere Sinnfrage.
Was hast du denn für dich, angefangen vielleicht in Japan, bis heute, das sind jetzt 7 Jahre, gelernt?
Also ich, tatsächlich habe ich gerade kürzlich für mich wieder festgestellt, die Tatsache, dass ich jeden Tag mit Sterben und Tod zu tun habe, und auch ein Bewusstsein dafür habe, dass ich sterben werde, ändert nichts daran, dass mein Leben nicht auch turbulent und krisenhaft ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar für jede Krise, die ich durchleben kann und muss, weil sie mich noch ein Stück näher zu mir selbst bringt. Und ich bin dankbar für die Begleitung und das Vertrauen, was mir die Angehörigen schenken, weil ich auf diese Weise jeden Tag einfach immer wieder daran erinnert werde, ja, auch ich werde sterben und ja, es ist wichtig. Es ist nicht mehr egal, ob ich Wasser trinke oder einen Kaffee. Nein, ich kann bei mir genau hinhören und meinem Körper zuhören, was der braucht, und ich kann meiner Seele zuhören, wenn die mir sagt, ich muss was verändern, dann ist es ist nicht mehr egal. Es gibt kein Egal mehr. Es geht wirklich um das Hier und Jetzt und tatsächlich nicht um gestern oder morgen, sondern um das Hier und Jetzt. Was ist jetzt für mich wichtig? Und daran werde ich in meiner täglichen Arbeit immer wieder erinnert. Und viele sagen dann oft, ja, aber dann bist du ja gar nicht mehr traurig und das fällt dir dann ja gar nicht schwer, wenn du mal jemanden verlierst. Und da kann ich ganz klar sagen, nee, im Gegenteil. Also an der Stelle bin ich genauso Mensch. Ich hab genau die gleichen Konflikte und dann sicherlich in der Situation auch ähnliche Berührungsängste mit dem Thema. Und das, was es mir aber so lebenswert macht, also was der Beruf mir so lebenswert macht, ist, dass ich immer wieder diese Erinnerung habe. Und eigentlich jeden Tag die Frage, was willst du wirklich machen? Wer bist du?
Ein glücklicher Moment für dich ist, wenn?
Wenn ich mich wirklich selber spüre. Wenn ich bei mir bin.
Wieder mal nach Japan zurückgefahren?
Nee, aber tatsächlich gerade am Überlegen.
Weil?
Weil es für mich einfach bisher die Reise meines Lebens war, zu mir selber, nicht unbedingt wegen der Natur oder nee, es war die Reise zu mir selbst. Und deswegen würde ich dort gern wieder hin und mich auf die Suche machen nach anderen Anregungen.
Angst vor Enttäuschung? Also so, ne, das war die Reise meines Lebens. Ich kehre zurück und
aber tatsächlich war es ja nicht die Reise meines Lebens, weil es alles so schön war, sondern die Reise meines Lebens, weil es so schwierig war und weil ich diese Schwierigkeiten gemeistert habe. Und Angst vor Enttäuschung nicht wirklich, weil ich weiß, dass ich das nicht wiederholen kann. Aber an den Ort zurückzukehren, der für mich so viel verändert hat und letztendlich mein Lebensweg ausgemacht hat bis hierhin, das wäre ein großes Glück.
Sagt Johanna Wilke, ist Sterbeammer und Bestatterin und war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deradiowissen.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr eure Podcasts herbekommt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Deradio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.